Ein paar Dinge sind wie immer, ein paar Dinge sind neu. Neu ist, dass wir eine neue Übungsleiterin dabei haben, Imke, die sich gerade vorgestellt hat. Nicht so neu ist, dass ich immer noch Rebecca Weidecker bin. Das ist immer noch die Vorlesung lineare Algebra. Es gibt jetzt immer noch die Möglichkeit zu flüchten. Ansonsten auch nicht neu ist, dass Jean-Luc weiterhin die Runde macht. Den gebe ich jetzt mal hier vorne durch. So, dann hoffe ich, dass Sie eine schöne vorlesungsfreie Zeit hatten. Vielleicht auch mit ein bisschen Zeit zur Erholung und nicht nur Arbeit die ganze Zeit. Es geht heute weiter, genau da, wo wir aufgehört haben. Die letzte Vorlesung war ja so ein Ausblick auf das, was jetzt kommt. Und bevor wir anfangen und ich die Generalvoraussetzung anschreibe, also zum Beispiel sei kein Körper, möchte ich nochmal erinnern an den Workshop am Freitag. 14 Uhr geht's los. Nicht in diesem Hörsaal, sondern in dem gegenüber mit mir. Und dann kommt so das Übliche mit den bunten Karten. Dann wollte ich fragen, ob es noch irgendwelche unerfüllten Podcast-Wünsche gibt. Ich habe noch eine Notiz gefunden und da wäre gut, wenn ich jetzt einmal so hören könnte, ob es da noch Interesse gibt. Ich habe eine Notiz gefunden, Podcast-Folge zum Thema Rang von Matrizen. Was sollte man tun oder nicht tun? Was gibt es für Tricks? Was gibt es für Fehler, die Leute häufig machen? To do und not to do. Das Thema kam in einigen Podcast-Folgen vor, aber ich glaube, ich habe keine ganz separate, die nur das anspricht. Deswegen jetzt meine Frage, wer hat Interesse an einer solchen speziellen Podcast-Folge? Das sind mehrere. Okay, dann wird es gemacht. Danke für die Rückmeldung. Jean-Luc ist schon unterwegs. Und dann habe ich nur noch eine kleine inhaltliche Anmerkung, bevor wir anfangen. Nämlich die, dass es jetzt zum ersten Mal in der Vorlesung passiert, in diesem Kapitel, dass ich bei einzelnen Resultaten die Beweise weglasse. Das kommt so 2-3 Mal jetzt vor in Kapitel 7 und dann später, das ist Kapitel 9 oder 10, da kommt es auch noch 2-3 Mal vor, also nicht oft, und die Beweise werden auch nicht weggelassen, sondern nachgeholt. Es gibt so eine Art Appendix am Ende der Vorlesung, wo das alles kommt, denn Sie sollen mir ja nicht einfach nur glauben, wir wollen das alles besprechen. Der Grund, warum ich da jetzt manche Beweise erst später mache, ist der, dass Sie in dem Moment nicht so viele wahnsinnig neue Erkenntnisse liefern. Das ist später interessant, aber in dem Moment geht es erstmal darum, im Stoff weiterzukommen. Wir wollen ja voranschreiten. Und es sind Beweise, die nicht prüfungsrelevant sind. Ich werde Sie das in der mündlichen Prüfung nicht fragen, ganz einfach. Das heißt, wir können das auch am Ende besprechen. Dann kommen die, die Lust haben und neugierig sind. Und die, die sagen, nee, ich lerne lieber für die mündliche Prüfung, die machen halt das. So, Fragen, bevor wir loslegen? Was für Fragen haben Sie? Gibt es noch irgendwas Organisatorisches zu besprechen, was ich nicht auf dem Schirm habe, weil ich ja die ganze Zeit denke, hey, wir haben uns doch letzte Woche erst gesehen. Okay, ich sehe gerade nichts. Ja dann, frisch und fröhlich, Kapitel 7, Determinanten. Ein Blatt an, aber die Generalvoraussetzung möchte ich gerne an die Tafel schreiben. Spreche ich laut genug? Da frage ich jetzt vor allem die Leute, die weiter hinten oder außen sitzen. Kann ich einmal einen Daumen kriegen? Spreche ich laut genug? Wunderbar. Wie ist die Tafelschrift? Auch hinten und so? Gut, ich frage Sie das zwischendurch immer nochmal, denn auch ich hatte jetzt ein paar Wochen keine Vorlesung. Ich muss mich also wieder daran gewöhnen, die richtige Lautstärke und die richtige Größe zu haben. Und in meiner Spezialvorlesung sind wir in einem kleineren Raum. Das heißt, ich muss mich jede Woche umorientieren, wie sehr ich die Leute anbrülle oder halt nicht. Jetzt kommt eine Wiederholung zum Thema symmetrische Gruppen. Eigentlich? Wieso lässt du mich jetzt im Stich? Wohin hast du doch funktioniert? Das ist nicht witzig. Aus irgendeinem Grund nicht, brauchte er mehr Überzeugung.
Vorlesung als sonst. Gut, wir beginnen mit ein bisschen Erinnerung. Sn bezeichnet die Menge aller Permutationen der Menge 1 bis n. Wer erinnert sich denn mal mit mir zusammen dran, was nochmal Permutationen einer Menge sind? Was ist eine Permutation einer Menge? Wer weiß es noch? Ja. Kann man so definieren? Habe ich nicht so definiert. Ja, aber man kann das, was Sie gesagt haben, so interpretieren. Ich komme gleich drauf zurück. Also, man kann das so machen, aber für mich sind Permutationen andere Dinge. Keine Anordnung, sondern, was sind Permutationen? Ja.
Bijektive Abbildung von einer Menge in sich selber.
Richtig. Bijektive Abbildung einer Menge in sich selbst. Permutationen sind Abbildungen. Das, was Sie mit den Anordnungen gesagt haben, kann man dazu in Beziehung setzen, indem man nämlich sagt, jedes Mal, wenn man abgebildet hat, stehen die Zahlen da in der gleichen oder einer anderen Reihenfolge. Das heißt, man kann das so interpretieren. Das war halt nur nicht meine Definition. Und der Vorteil der Sichtweise von Abbildung ist der, dass man so über sowas sprechen kann wie, die sind bijektiv, man kann sie hintereinander ausführen und so weiter. Bei Anordnung wäre das schwierig, da müsste man erst erklären, was es ist. Okay? Gut, Permutationen sind bijektive Abbildungen einer Menge in sich selbst. Hier ist die Menge der natürlichen Zahlen von 1 bis n. N ist mindestens 1, das heißt, es ergibt immer Sinn. Und warum kommt da eine Gruppe raus mit Hintereinanderausführung? Auch das haben wir schon gesehen. Naja, was braucht man für eine Gruppe? Man braucht, dass man zwei Elemente irgendwie sinnvoll verknüpfen kann. Wie verknüpfen wir zwei Permutationen? Vorschläge? Ja. Richtig, wir führen sie hintereinander aus. Danke. Das funktioniert, da kommt wieder eine Permutation raus und das ist nicht trivial. Dafür muss man wissen, dass die Hintereinanderausführung von zwei bijektiven Abbildungen wieder bijektiv ist. Wissen wir alle. Okay, das war G1. G2, das Assoziativgesetz, gilt immer bei sinnvoller Hintereinanderausführung von Abbildungen. Wissen wir auch. Wunderbar. G3, Existenz eines neutralen Elements. Was ist denn das neutrale Element, wenn wir über Permutationen einer Menge sprechen? Ja.
Die identische Abbildung.
Dankeschön, die identische Abbildung, die tut nichts. Und dann fehlt noch was. Was fehlt noch? Was braucht man noch für eine Gruppe? Wer erinnert sich? Ah, mehrere Leute, bitteschön. Inverse. Wir brauchen für jede Permutation eine dazu inverse Permutation. Ja, und wie finden wir die? Genau. Es gibt zu bijektiven Abbildungen immer eine Umkehrabbildung. Und da diesmal die Abbildungen von einer Menge in sich selbst gehen, geht auch die Umkehrabbildung von der Menge in sich selbst, die ist auch bijektiv und das ist unsere gewünschte inverse Permutation. Fertig ist die Gruppe. Jetzt kommt ein bisschen Notation. Wir nehmen uns zwei Elemente aus der Zahlenmenge 1 bis n, die sollen verschieden sein und dann haben wir eine Abkürzung für die Permutation, die nur diese beiden Elemente vertauscht und mit dem Rest einfach gar nichts macht. Das sind die Grundbausteine aller Permutationen. Wir werden später sehen, dass man alle Permutationen aus solchen zusammenbasteln kann. Und diese Dinge heißen Zweizyklen oder Transpositionen. Wichtig ist, dass da zwei verschiedene Zahlen stehen, weil man ja schlecht die gleiche Zahl mit sich selber vertauschen kann, sodass noch was Interessantes passiert. Ja, dann kann man das fortsetzen. Man nimmt eine Zahl L und dann L paarweise verschiedene Zahlen aus 1 bis n. 3, 4, wie auch immer, das ist durch n begrenzt, wir werden später sehen, warum. Und dann schreibe ich die in runde Klammern und wenn ich nicht weiß, was die Zahlen sind, schreibe ich Komma dazwischen oder wenn es mehrstellige Zahlen sind, damit es keine Verwirrung gibt, aber wenn es Ziffern sind, dann kann ich die Kommata weglassen. Und diese Schreibweise soll verdeutlichen, dass die Zahlen, die da stehen, in einem Zyklus vertauscht werden, also so im Kreis vertauscht werden. Das heißt, A1 wird von dieser Permutation, die wir so schreiben, auf A2 abgebildet, A2 auf A3, A3 auf A4 und so weiter. Irgendwann ist da hinten AL und AL wird auf A1 abgebildet. So laufen die einfach einmal im Kreis. Und das ist eine Abkürzung deshalb, weil wir auch wieder sehen werden, dass Permutationen sich aufteilen lassen in Bestandteile, die solche Zyklen sind. Und diese Zyklen haben diese schöne kompakte Schreibweise, da weiß man sofort, was passiert. Jetzt geht's weiter. Spätestens, wenn wir wieder richtig drin sind in der Vorlesung, dann haben wir uns daran erinnert, dass bei uns Abbildungen meistens von rechts kommen. Wir schreiben Permutationen einfach hintereinander, wenn wir die nacheinander ausführen. Manchmal, wenn es mir drauf ankommt, dann male ich so ein Sternchen für Hintereinanderausführungen, aber man kann das auch weglassen. Häufig ist völlig klar, was gemeint ist. Wichtig ist daran zu denken, dass bei Abbildungen die Reihenfolge der Hintereinanderausführung eine Rolle spielt. Und dann ist noch, das habe ich schon gesagt, wichtig, dass man, wenn da keine Kommata stehen, halt guckt, wenn es Ziffern sind, dann ist klar, was gemeint ist. Ansonsten müsste man was erläutern und irgendwelche größeren Zwischenräume machen. Gut, und hier kommt eine Konvention, die wichtig ist. Wenn eine Zahl da nicht erscheint in der Permutation, die da steht, dann heißt das, dass die nicht bewegt wird. Wenn ich also zum Beispiel auf der Menge 1 bis 5 irgendwas mache und dann schreibe ich Ihnen da so einen Zyklus hin, 1, 2, 3, dann bewegen die Zahlen 1, 2, 3 sich so lustig im Kreis und dass 4 und 5 da nicht erwähnt sind, heißt, dass sie sich nicht bewegen. Und das ist eine Konvention, die hier immer gelten soll und die Sie auch in den Übungen einfach benutzen dürfen. Genauso dürfen Sie die Konvention benutzen und das sage ich jetzt einmal ausdrücklich und es ist auf Band, sodass Sie Beweismaterial haben. Wenn Sie einen Zyklus hinschreiben, und wenn Sie den Elementen, die im Zyklus stehen, dann Namen geben, so wie hier A1 bis AL, dann müssen Sie nicht nochmal extra für all diese AI hinschreiben, dass die aus der Menge 1 bis N kommen, sondern das ist bei der Zyklenschreibweise mit dabei. Wenn Sie da was hinschreiben, was nicht sinnvoll ist, sowas wie minus ein halb, dann ist es Ihre eigene Schuld. Wenn da nichts steht, dann ist die Notation so mitgegeben und dafür dürfen Sie keinen Punkt abzukriegen. Ich habe es gesagt, Sie dürfen mich zitieren. Okay, was haben wir noch? Es gibt noch ein paar praktische Konventionen. Bei Zyklen, wo man weiß, was das für Zahlen sind, da gibt es so die Angewohnheit, die kleinste Zahl nach vorne zu schreiben. Das muss man nicht, aber es ist häufig praktisch, weil man dann eine Orientierung hat, wie man alles sortiert. Was haben wir noch? Wir werden später sehen, dass man jede Permutation schreiben kann als Hintereinanderausführung von Zyklen, bei denen in zwei verschiedenen Zyklen keine gemeinsamen Zahlen vorkommen. So, und weil das so wichtig ist, dieses Phänomen, gibt es dafür einen extra Namen. Zyklen, in denen nur ganz unterschiedliche Zahlen bewegt werden, wo also keine Zahl gemeinsam auftaucht, die nennt man elementfremd. Hier steht es nochmal formal genau. Wir haben zwei Zyklen gegeben, einen K-Zyklus und einen M-Zyklus. Die Elemente des K-Zyklus heißen A1 bis AK und in der Notation steckt jetzt schon drin, dass das Zahlen aus 1 bis N sind und die müssen paarweise verschieden sein, sonst ergibt der Zyklus keinen Sinn. B1 bis Bm genauso, das sind auch Zahlen aus 1 bis n, auch teilweise verschieden, sonst ergibt das auch keinen Sinn in der Zyklenschreibweise. Und jetzt heißen diese beiden Zyklen elementfremd oder auch disjunkt, das sagen auch manche Leute, genau dann, wenn die Mengen der bewegten Punkte disjunkt sind. Das heißt, keins von den A's darf in der Menge der B's liegen und andersrum. Wir machen gleich Beispiele dazu. Und bevor wir das machen, kommen hier noch die letzten Anmerkungen. Wir werden eine abkürzende Schreibweise benutzen, wenn wir die gleiche Permutation mehrmals nacheinander ausführen. Dann schreiben wir so einen Exponenten dran. Das habe ich hier einmal formal sauber hingeschrieben. Sigma hoch m bedeutet, dass ich Sigma m mal nacheinander ausführe. Und da muss ich keine Klammern setzen, weil bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen das Assoziativgesetz gilt. Und jetzt noch ganz zum Schluss. Diese Punkte, die fixiert werden und die nicht bewegt werden, die nennt man auch Fixpunkte. Und das Wort führe ich hier deshalb ein, weil es sehr gut sein kann, dass ich beim Erklären solche Wörter wie Fixpunkte sage und dann möchte ich, dass Sie wissen, was ich damit meine. Was für Fragen haben Sie bisher zu diesem Mix aus Wiederholung, Erinnerung und neuer Notation? Gut, dann machen wir ein Beispiel und schauen, ob dann vielleicht Fragen auftauchen. Thank you.
der S3 alles los war. Was kann ich da alles machen? Eigenschaft nicht, die die anderen beiden haben. Welche Eigenschaft ist es? Das ist eine schwierige Frage. Das ist okay, wenn da jetzt niemand noch kommt, macht nichts, aber ich habe die Frage. Kannst du eine Idee? Ah, da ist eine Idee. Das ist eine halbe. Okay, Sie dürfen anfangen. Was ist Ihre Idee? Das ist spannend, das ist gar nicht das, woran ich dachte, aber das ist super. Genau. Hier gibt es Elemente, die nicht Identität sind und die Fixpunkte haben. Und hier ist das einzige andere Element aus der Identität eins ohne Fixpunkt. Ja, cool, danke. Ich habe eine völlig andere Idee, aber ich finde das trotzdem super. Hat noch jemand eine völlig andere Idee? Ja?
Es gibt Transpositionen mit unterschiedlichen.
Stimmt. Hier gibt es Transposition mit verschiedenen Möglichkeiten, hier nur eine. Das ist noch was. Danke. Was noch? Ja?
Bei den ersten beiden ist quasi der Index von der Elemente und bei den Totalen.
Ah ja, das ist auch spannend. Genau. Hier ist die Zahl, die dran steht, die Anzahl der Elemente und hier nicht. Tatsächlich kann man eine. Ah nein, selbst das stimmt nicht. In diesen symmetrischen Gruppen liegen ja immer Symmetriegruppen von der zugehörigen N-Ecken, aber selbst das, das klappt zwar noch beim Dreieck, aber ab dem Viereck wird das auch noch falsch. Das heißt, ja, oh, toll, es gibt so viel spannende Sachen. Ganz grundsätzlich, es gibt eine Rechenregel, die in den ersten beiden Gruppen gilt und in der dritten nicht. Welche könnte das sein? Ah, jetzt. Danke! Genau, die S3 ist nicht abelisch, die anderen beiden schon. Und ab S3 ist dann keine symmetrische Gruppe mehr abelisch. Da gibt es immer haufenweise Elemente, die nicht vertauschbar sind. Vielen Dank für die anderen tollen Ideen. Ich freue mich mal über eure Kreativität. Achso, wir haben jetzt möglichst schon Beispiele genannt für diese Bezeichnung für die Permutation. Da mache ich deswegen jetzt nur so ein paar Pfeile dran. Das hier sind Beispiele für Transposition. Diese beiden hier sind Beispiele für Dreizyklen. Später sehen wir noch größere Zyklen. Jetzt gucken wir mal in S4. Ich schreibe zwei Elemente hin und ich möchte, dass Sie mir sagen, was das jeweils ist. Und vor allem, ob die gleiche Art Permutation sind oder verschiedene Arten Permutation. Hier ist einmal 1, 2, 3, 4. Und dann ist hier 1, 2, 3, 4. Es sind die gleichen Zahlen. Die Schreibweisen sind fast gleich. Gibt es da einen Unterschied oder nicht? Was bedeutet das Erste, was bedeutet das Zweite? Das ist dasselbe. Na? Ideen dazu? Eine. Wer noch? Na, dann dürfen Sie loslegen.
Hinter der Tausch immer nur die 1 und die 2, immer 1 und 6 und dann raten die 3 und die 4.
Genau, die werden quasi gleichzeitig, aber unabhängig voneinander bewegt, richtig? Und jetzt, Moment, jetzt darf ich Ihnen anders erklären, was vorne passiert. Danke erstmal. Jetzt hat sich doch jemand gemeldet. Ich glaube, Sie waren das. Wollen Sie erklären, was vorne passiert?
Achso, ja, da wird die 1 auf die 2 abgelöst, die 2 auf die 3, die 3 auf die 4.
Genau, das heißt, es passiert nicht unabhängig voneinander. Die bewegen sich wirklich alle in so einem Vierzyklus und hier hat man quasi zwei Zyklen, die unabhängig voneinander Permutation, da gibt es zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Entweder es werden genau die gleichen Zahlen bewegt, deswegen müssen aber die Zyklen ja nicht gleich sein, oder die haben wirklich, die haben so irgendeine Teilüberschneidung. Es sind zum Beispiel 1, 2, 3 und 3, 5, 7 nicht elementfremd, weil die 3 gemeinsam haben. Und Vorsicht, wir sehen das hier oben. Hier stehen die gleichen Zahlen, aber die werden trotzdem unterschiedlich bewegt. Das heißt, es sind unterschiedliche Permutationen. Da bitte auch aufpassen. Die einzigen Zyklen, bei denen es reicht, dass da die gleichen Sachen drin stehen, damit die gleich sind, sind Transpositionen. Da ist egal, ob ich schreibe 1, 2 oder 2, 1. Da passiert immer die gleiche Vertauschung. Und das Einzige, was mich dazu bewegt, 1, 2 zu schreiben, ist das 1, 2 ersetzbar. Letztes Beispiel. Wir hatten Fixpunkte angesprochen. Auf der Menge 1 bis 7 hat die Permutation 4, 5, 7 Fixpunkte, ja oder nein. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welche? Und wie viele und überhaupt? Wie sieht's aus? Na, Sie dürfen.
Es hätte 4 Fixpunkte.
Welche?
Weil 1, 2, 3 und 6.
Richtig, genau, danke schön. Wir haben 4 Fixpunkte. 1, 2, 3 und 6. Und das sehen wir daran, dass die da nicht stehen. Vorsicht, das mit den Fixpunkten hängt davon ab, wo die Permutation liegt. Ich habe jetzt ja gesagt, auf der Menge 1 bis 7. Das heißt, wir leben in S7. Wenn ich gesagt hätte, auf der Menge 1 bis 10, hätten wir mehr Fixpunkte gehabt, denn 8, 9 und 10 sind ja auch nicht da. Das heißt, wir werden auch nicht. Vorsicht, Kontext beachten. Das war's. Haben Sie noch Fragen dazu? Jetzt, wo man bereit ist, nachzudenken? Oh ja, jetzt ist Fragen. Super. Sie dürfen anfangen.
Auf der Folie steht, bei konkreten Zahlen kann ich kleine Zahlen anfangen. Aber zum Beispiel bei der S3 habe ich schon gesehen, dass es da ja Unterschiede gibt. Also zum Beispiel 1, 2, 2 und 1.
Ja, aber 1 ist vorne, das ist die kleinste. Danach kann ich nicht mehr beeinflussen, aber ich kann die kleinste, die ich sehe, nach vorne schreiben und dann müssen alle anderen nur in der richtigen Reihenfolge kommen. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht wird es dann klar. Also was ich meine ist sowas wie, ich kann hinschreiben 5, 7, 2, 3. Das ist eine Permutation, bei der ich verstehe, was sie macht. Richtig? 5 geht auf 7, 7 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 5. Aber die Konvention wäre jetzt, dass ich mit der 2 anfange und jetzt muss ich es nur richtig machen. Wie muss ich die jetzt hinschreiben, wenn ich mit der 2 anfange?
2, 3, 5.
Richtig. Ist jetzt Ihre Frage beantwortet?
Ja, also ich muss halt gucken, was mit der 3 ist und dann nehme ich auf jeden Fall mit der 3 an. Aber
ja, Sie müssen nicht. Aber es ist die Konvention, dass die Leute das meistens machen. Und da muss man einfach nur aufpassen, dass man den Rest dahinter richtig hinsortiert. Denn die Reihenfolge spielt eine Rolle. Wenn ich das jetzt falsch gemacht hätte, wäre eine andere Permutation rausgekommen.
Ja.
Ja, sehr berechtigte Frage, danke. Und dann hatten wir noch eine. Irgendwo hier vorne? Ja?
S1 und S2 sind addische Gruppen.
Ja.
Und S3 nicht. Ist egal, was für eine Verknüpfung die haben? Oder?
Oh nein, bei einer Gruppe ist die Verknüpfung ja damit dabei. Es ist die Hintereinanderausführung von Abbildung.
Okay.
Und wir können kurz drüber sprechen. Es gibt ja wenig, was mir mehr Freude macht, als darüber zu sprechen. Hier ist nichts los, nur ein Element. Hier sind nur zwei, ist auch nichts los, denn das ist die identische Abbildung. zu üben. Danach schreibe ich ein paar Resultate ohne Beweis hin, die dazu dienen, dass wir später, wenn wir über Determinanten reden, noch mehr Rechenregeln entwickeln können und beweisen können. Und die Beweise für die Resultate kommen am Ende. Sondern man muss es wirklich nacheinander machen in der Reihenfolge, wie es da steht. Also bitte daran denken, Abbildungen kommen von rechts. Wir führen so nacheinander aus. Von links nach rechts. Gut, wie sieht denn so ein 1-Zyklus aus? Fixpunkte sind. Das heißt, Gesundheit, Und dieses paarweise Verschieden ist hier wichtig, denn in einer n-elementigen Menge kann ich auch nur höchstens n paarweise verschiedene Zahlen finden oder Elemente. Richtig? Wenn da mehr paarweise verschiedenes Zeug rumlaufen würde, müsste die Menge ja größer sein. Deswegen ist natürlich k kleiner gleich n. Dass Studis versucht haben, mir Zyklen unterzujubeln, die viel zu lang waren für die Gruppe, in der die leben sollten. Dann habe ich gedacht, vielleicht muss man das doch mal kurz besprechen. Also merken, in einem Zyklus sind die Sachen immer paarweise verschieden. Es ist nicht sinnvoll, sowas hinzuschreiben wie, Klammer auf, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 1, 3, Klammer zu. Gibt's nicht. Geht nicht. Oder ist jedenfalls nicht in unserem Kontext sinnvoll interpretierbar, so sollte ich sagen. Okay. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Inversen. Wir überlegen uns mal kurz, was ist denn Sigma Quadrat? Wohin bildet Sigma Quadrat? A1 ab. Na, da stellen wir uns vor, wir haben das jetzt zweimal hintereinander stehen. A1 geht zuerst auf A2, bleibt dann, wo es ist. Jetzt kommt die zweite Anwendung von Sigma und da geht A2 auf A3. Das heißt, insgesamt geht A1 auf A3. Jetzt gucken wir weiter. Wohin geht denn A3? Na, je nachdem, wie lang das ist, geht A3 jetzt auf A5, falls das noch geht, falls K groß genug ist und so weiter. Das heißt, alles rutscht zwei Plätze weiter. Jetzt stellen wir uns vor, wir wenden Sigma nochmal an. Dann geht A1 auf A2, dann auf A3, dann auf A4, also drei Plätze weiter. Alles rutscht drei Plätze weiter und so weiter. Das heißt, wir sehen, die Zahl hier oben gibt an, wie viele Plätze man weiter rutscht. Wenn da nichts steht, dann geht alles einfach auf den nächsten Platz im Zyklus. Wenn da eine 2 steht, rutscht alles zwei Plätze weiter im Zyklus und so weiter. Wie viele Plätze muss man weiter rutschen, damit das Inverse rauskommt? Das ist jetzt die Frage. Damit ich das so kombinieren kann mit einer Abbildung, dass die Identität rauskommt, muss ja Folgendes passieren. A1 geht auf A2. Das muss jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Das heißt, der Zyklus hier hinten muss A2 auf A1 abbilden. Richtig? Sonst geht's nicht. A2 geht auf A3. Das heißt, das Inverse muss A3 auf A2 abbilden. Und was passiert hier hinten? AK geht auf A1. Das heißt, das Inverse muss A1 auf AK abbilden. Das ist auch unser Anfang. Wir wissen jetzt, wohin A1 geht und wie viele Plätze es weiterrutscht. A1 geht auf AK, das sind K minus 1 Plätze. Und deswegen wissen wir jetzt, dass das Inverse von Sigma hoch K minus 1 ist, wegen dieser Argumentation, wie viele Plätze man weiterrutscht. Wieso ist Sigma, wenn ich das K mal hintereinander anwende, die identische Abbildung? 1, 2, 3, 4, diesen Vierzyklus, und dann auszuprobieren, 1, 2, Stern, 1, 3, Stern, 1, 4. Und einfach mal zu gucken, dass es wirklich dasselbe ist. Das war Lemma 7.3. Jetzt kommt Lemma 7.4. Das ist das erste Lemma, das ich hier nicht beweise. Und das ist keine Übungsaufgabe. Wir gehen aus der symmetrischen Gruppe. Dann halten wir zwei wichtige Aussagen fest. Die erste Aussage ist, dass man Sigma schreiben kann als Hintereinanderausführung von paarweise elementfremden Zyklen. Das heißt also, man kann jede Permutation quasi sortieren in Zyklen, die paarweise elementfremd sind. Es gibt hier wesentliche Unterschiede in der Qualität dieser Aussagen. Das käme im Beweis dann raus, ich möchte das jetzt schon mal kurz kommentieren. Erstens, wenn man die Zyklengeschichte hat, dann kann man zusammen mit Teil 3 aus dem Lemma die Zerlegung und Transposition daraus schlussfolgern. Das ist vielleicht schon mal gut zu wissen. Das mit den Zyklen überlegen wir uns am Ende der Vorlesung im Appendix. Aber interessant ist vielleicht, dass hier nichts über die Anzahl steht. Und es ist auch nichts darüber gesagt, ob diese Darstellung irgendwie eindeutig ist. Und hier ist auch der qualitative Unterschied. Bei 1 kann ich zwar nicht sofort sehen, wie viele Zyklen ich brauche, aber wenn ich eine Darstellung gefunden habe, ist sie eindeutig bis auf Vertauschen der Zyklen. Und ich darf wieder vertauschen, weil die elementfremd sind und man sich überlegen kann, dass elementfremde Permutationen vertauschbar sind. Hier bei 2 steht nichts über die Anzahl und die Anzahl ist auch nicht eindeutig. Ich kann immer einfach noch künstlich weitere Transpositionen irgendwo da reinfügen und dann irgendwas sich wieder wegkürzen lassen, sodass die gleiche Permutation rauskommt. Das ist tatsächlich viel weniger eindeutig als das, was wir in 1 haben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und dass die Anzahl nicht eindeutig ist, aber etwas anderes schon, das beschäftigt uns gleich.
Thank you.
wunderbar. Okay. Gerade oder ungerade viele Transpositionen benötigt zu machen. Wenn man eine Darstellung gefunden hat mit gerade vielen Transpositionen, dann haben alle Darstellungen gerade viele Transpositionen. Und genauso für ungerade. Sozusagen eine Qualität zuweisen, nämlich ob man zum Basteln dieser Permutation gerade oder ungerade viele Transpositionen braucht. Und das ist dann etwas Wohldefiniertes. Das ist das nächste Resultat, dass wir das wissen. Kann als Produkt entweder über die gleiche Verknüpfung reden, dass ich dann irgendwann ein Produkt sage. Hier ist gemeint bezüglich Stern, also bezüglich der Hintereinanderausführung. Von Abbildung. Und woher kommt das jetzt? Naja, dass man es überhaupt mit Transpositionen schreiben kann, das steht hier in Lemma 7.4, Teil 2. Und dass dann die Anzahl gerade oder ungerade ist und nicht beides gleichzeitig, das steht in Satz 7.6. Und dann haben wir noch sehr viel Zeit, das ist toll. Dann können wir nämlich jetzt darüber sprechen, wie man Permutationen ein Signum zuweisen kann. Zum Basteln eines Zyklus braucht man immer eine Transposition weniger, als die Länge des Zyklus angibt. Jedenfalls kann man immer eine solche Darstellung finden. Wenn ich mir irgendeine Permutation hernehme, dann kann ich an der die Eigenschaft sehen, nämlich indem ich einmal eine Darstellung hinschreibe mit Transpositionen. Dann kann ich sehen, brauche ich gerade viele oder brauche ich ungerade viele. Und je nachdem, was los ist, werfe ich die Permutation in den einen Topf oder in den anderen Topf. Die Permutationen, bei denen wir eine gerade Anzahl brauchen, nennen wir gerade Permutationen. Und die, bei denen wir eine ungerade Anzahl brauchen, nennen wir ungerade Permutationen.
Soweit so langweilig?
Und jetzt kommt eine Abbildung. Die Abbildung geht von der symmetrischen Gruppe in die Menge, die aus 1 und minus 1 besteht. Und diese Abbildung guckt einfach nur bei jeder Permutation, was bist denn du für eine? Bist du gerade oder bist du ungerade? Wenn du ungerade bist, dann kommst du auf minus 1 bei der Abbildung. Und wenn du gerade bist, dann kommst du auf 1. Und man kann sich das, wenn man sich das nicht so gut merken kann, ich finde, ein Weg, sich das zu merken, ist, dass man sich überlegt, wenn man minus 1 nimmt und dann hoch eine natürliche Zahl rechnet, dann kommt minus 1 raus, wenn die Zahl, die oben steht, ungerade ist, und es kommt 1 raus, wenn die Zahl, die oben steht, gerade ist. Und so kann man sich das vorstellen. Man gibt quasi jeder Transposition beim Basteln einmal so eine minus 1. Wenn man gerade viele braucht, hat man am Ende 1. Wenn man ungerade viele braucht, hat man am Ende minus 1. Das als Eselsbrücke, wie die Abbildung funktioniert. Die Abbildung heißt Signum, SGN. Es gibt mehrere verschiedene Bezeichnungen in der Literatur. Das ist nicht ganz einheitlich, genau wie bei der symmetrischen Gruppe selbst. Da gibt es ja auch verschiedene Bezeichnungen. Diese Abbildung Signum geht von der SN in die Menge 1, minus 1. Jetzt haben mehrere gleich mit mir gesprochen.
Gerade.
Gerade, warum? So könnte man argumentieren. Man könnte sagen, man braucht null Transpositionen, um die hinzuschreiben. Null ist gerade, also ist die Identität eine gerade Permutation. Könnte man auch eine von null verschiedene Anzahl von Transpositionen benutzen, um die identische Abbildung hinzuschreiben? Dafür muss die symmetrische Gruppe groß genug sein, damit das geht. Und dann?
1, 2, 2. 1 oder 1, 2, 1, 2.
Genau. Genau, wenn n groß genug ist, nehme ich einfach zweimal dieselbe Transposition hintereinander, dann habe ich eine gerade Anzahl, das stellt mir auch die identische Abbildung dar. Das Schöne an dem Argument mit den Null-Transpositionen ist, dass es wirklich immer funktioniert. Das Signum der identischen Abbildung ist, und zwar egal in welcher symmetrischen Gruppe, immer 1. Einzelne Transposition, wenn ich das so hinschreibe. Na, beschreibe ich eine Transposition als Produkt von Transpositionen? Wenn Sie sich unterfordert fühlen, dann zu Recht. Das ist eine einfache Frage. Wie schreibe ich eine einzelne Transposition als Produkt von Transpositionen?
Dankeschön.
haben drei Zyklen. Da müssen Sie sich jetzt vor Ihrem inneren Auge vorstellen, wie Sie einen Dreizyklus mit Transpositionen basteln und dann zählen, wie viele Sie brauchen. Und es ist egal, wie Sie es machen, wenn Sie einmal zählen und es richtig gemacht haben, dann kommt gerade oder ungerade raus. Was kommt bei Ihnen raus, wenn Sie basteln? Übungsaufgabe da, dann ist die anscheinend nicht so schlecht gewählt, weil Sie da ja dann ausprobieren sollen, wie das mit dem Basteln von Zyklen geht. Ich habe vorhin aber auch schon einen Kommentar dazu gemacht, wer sich den gemerkt hat. Wer sich den gemerkt hätte, könnte jetzt antworten. Ah, danke. Nochmal? Drei Zyklen haben? Genau, warum sind drei Zyklen gerade Permutationen? Richtig, danke fürs Zuhören. Genauso ist es. Bei einem Zyklus der Länge K brauche ich K-1 Transpositionen, um den hinzuschreiben. Und das heißt, wenn K ungerade ist, so wie hier, 3 ist ungerade, dann ist K-1 gerade. Das heißt, ich brauche gerade viele des Signums 1. Toll, danke. Und so schreiben wir jetzt eine allgemeine Regel hin. Zyklen ungerader Länge haben Signum 1. Und Zyklen gerader Länge haben Signum minus 1. Vorsicht, das machen Leute oft falsch. Ich hoffe, dass es so mit den Klammern okay ist. Ich kann auch noch Farbe dran machen.
Sicher ist sicher, denn das ist echt ein beliebter Fehler.
Wenn ein Zyklus gerade Länge hat, so wie zum Beispiel ein Vierzyklus, dann ist das Signum minus 1, denn ich brauche bei einem Vierzyklus ja zum Beispiel 3 Transpositionen, das ist eine ungerade Anzahl. Und wenn der Zyklus selbst eine ungerade Länge hat, zum Beispiel 3, dann ist das Signum 1. So, und damit ich in Zukunft nicht unbedingt immer diese Abkürzung hinschreiben muss, sondern auch sowas wie Signum oder Signumsabbildung sagen und schreiben kann, ergänzt sich das jetzt noch hier bei der Definition. Die Abbildung SGN, Signum, aus der Definition heißt, und anstatt dann sowas zu sagen wie SGN von 1, 2, 3 ist irgendwas, würde man dann sagen, das Signum von 1, 2, 3 ist. Was für Fragen haben Sie zum Signum? Oder zu diesem Gerade-Ungerade-Zeug?
Gut, dann
ich meine, das fällt jetzt ja so ein bisschen vom Himmel, ne? Sommersemester und sie fängt an, über Permutationen zu reden. Warum? Wo kam denn bisher in der Vorlesung mal etwas vor, wo Dinge vertauscht wurden und wo vielleicht also der Kontext von Permutationen sinnvoll sein könnte? Gehen Sie doch mal kurz in sich, denn ich habe. minus 1 und die Exponenten sind natürliche Zahlen. Minus 1 hoch 1 ist minus 1, minus 1 Quadrat ist 1 und so weiter. Wenn die Zahl, die oben steht, gerade ist, dann kommt 1 raus und wenn die Zahl, die oben steht, ungerade ist, kommt minus 1 raus. Ist das erstmal okay? So, und das habe ich jetzt übertragen, wenn ich so eine Permutation hinschreibe als Produkt von Transpositionen, dann schreibe ich sozusagen in Gedanken für jede Transposition eine minus 1 hin. Und die Anzahl ist dann der Exponent, den ich kriege. Und wenn der Exponent ungerade ist, bleibe ich bei minus 1. Aber wenn der Exponent gerade ist, bin ich bei 1. Das heißt, so kann ich mir die Esel, kann ich mir merken, was das Signum ist. Das war die Idee dabei. Besser?
Ja.
Okay, es sollte helfen und nicht verwirren. Wer hat eine Idee dazu, wo man dieses Vertauschungszeug vielleicht im Kontext der linearen Algebra gebrauchen könnte? Wo haben wir denn mal Dinge vertauscht? Zugegebenermaßen nicht so oft, aber es ist passiert. Jemand eine Idee? Ja.
Wenn wir vertauschen Spalten.
Von was für Objekten?
Von
ja!
Und mit der Neuerung jetzt eventuell auch Zeilen.
Ja. Genau. Man muss auch mal sehen, was passiert eigentlich, wenn man Dinge mal aus der anderen Richtung macht. Einfach nur so, weil man es kann. Danke, das ist genau der Zusammenhang, auf den ich hinaus wollte. Was kann man denn tun? Man kann bei linearen Gleichungssystemzeilen, also Gleichungen vertauschen. Man kann in den entsprechenden Koeffizientenmatrizen Spalten vertauschen. Das entspricht dem. Man muss im Ergebnisvektor dann halt auch tauschen, damit man das System nicht verändert.
Ja, genau. Wir haben extra diese Tauschmatrizen definiert, damit wir das Vertauschen von Spalten ausdrücken können mit der Multiplikation mit einer integrierbaren Matrix. Das heißt, Vertauschen hat schon mal eine Rolle gespielt.
Und wenn wir Determinanten betrachten, dann werden wir sehen, dass das Vertauschen von Spalten die Determinante der Matrix auf eine Art und Weise verändert, die zu tun hat mit dem Signum. So, das wird später der Zusammenhang sein. Deswegen.
Unter anderem. Es gibt einfach eine witzige Art, Determinanten auszurechnen, die man nur versteht, wenn man vorher mal über Kompensationen geredet hat. Okay, dann hat sich neun.
Definiert nicht nur einfach eine Abbildung von Sn in die Menge 1 minus 1, nein, es ist ein Gruppenhomomorphismus. Und wenn ich das da so kühn behaupte, dann muss ich Ihnen wenigstens vorher erklären, warum das hinten überhaupt eine Gruppe ist. Denn irgendwelche Zahlenmengen bilden normalerweise nicht einfach Gruppen. Hier haben wir 1 und minus 1 und die Verknüpfung, die ich ihm geschrieben habe, ist die Multiplikation. Wir gucken mal ganz kurz, dass da wirklich nichts schief geht. Wenn ich die Zahlen 1 und minus 1 mit sich selbst oder miteinander multipliziere, kommt immer wieder 1 und minus 1 raus. Das heißt, die Abgeschlossenheit, die 1, ist erfüllt. Es liegt etwas drin, was sich neutral verhält, nämlich die 1, die tut nichts. Okay. Das Assoziativgesetz gilt sowieso immer für die Multiplikation in den ganzen Zahlen. Das heißt, da habe ich nichts zu tun. Und inverse finde ich auch. 1 ist zu sich selbst invers, 1 mal 1 ist 1. Und minus 1 ist auch zu sich selbst invers, minus 1 mal minus 1 ist 1. Das heißt, es ist eine kleine Babygruppe. So. So, und jetzt gucken wir, die Abbildung geht ja tatsächlich von der Fn in diese Menge. Das heißt, was müssen wir jetzt zeigen, damit es ein Gruppenhomomorphismus ist? Das ist lange her. Das ist lange her. Aber wie war das noch mit Gruppenhomomorphismus? schön an der Antwort ist? Die stimmt immer, wenn jemand das Wort Homomorphismus sagt. Da ist egal, worüber man redet. Ne? Hätten wir jetzt auch bei Vektorraum Homomorphismus sagen können. Und dann hätte ich halt nachgefragt, und was ist mit der Skalarmultiplikation? Aber okay, das wäre uns dann auch noch eingefallen. Danke. Es ist egal, ob ich das erst abbilde und dann verknüpfe oder andersrum. Und jetzt bringen wir das in die Gleichung. Zuerst verknüpfe ich im SN, da habe ich die Auseinanderausführung von Abbildung. Das ist meine Verknüpfung. Jetzt bilde ich ab. Oha, ich bin halt gewöhnt, dass die Abbildung von rechts kommt. Hier kommt sie von links. Siedlung. Jetzt bilde ich zuerst ab und verknüpfe dann. Die Verknüpfung auf der anderen Seite ist einfach die Multiplikation. Das heißt, hier muss jetzt stehen, Signum von Alpha mal Signum, Signum von Beta. So sieht das aus. Es ist egal, ob ich zuerst verknüpfe, dann abbilde oder zuerst abbilde und dann. Ja, danke, dass Sie so gesagt haben. Das ist die Zeichen, also machen wir doch einfach. So wie die Abbildung definiert ist, müssen wir uns die Fälle angucken, ob Alpha und Beta gerade oder ungerade sind. Hier steht noch die Definition. Es gibt einfach so zwei Teile. Das ist so eine Art abschnittsweise definierte Abbildung. Man guckt halt die Elemente an und das führt hier zu einer Fallunterscheidung. Es könnte sein, dass Alpha und Beta beide gerade sind. Es könnte sein, dass sie beide ungerade sind. Es könnte aber auch sein, dass sie gemischt sind. Und diese drei Fälle müssen wir uns an. In Wirklichkeit sind es übrigens vier Fälle. Denn ob Alpha gerade und Beta ungerade ist oder Alpha ungerade und Beta gerade ist ja nicht dasselbe, aber man behandelt es auf die gleiche Weise, deswegen mache ich einen Kreis. Da mache ich gleich noch einen Kommentar mit, damit Sie sich nicht wundern und denken, Moment, eigentlich sind das doch vier Fälle. Ja.
Das heißt, die Signumgruppe ist AD, oder?
Nochmal?
Die Signumgruppe ist dann AD, oder?
Ich weiß nicht, was die Signumgruppe ist. Meinen Sie diese Bildgruppe da oben, 1 minus 1 mal?
Genau.
Die ist AD, ja. Die hat nur zwei Elemente, das ist egal, wie ich verknüpfe. Aber was ich hier bei den drei Fällen tatsächlich meine, ich meine nicht, dass es der gleiche Fall ist. Es spielt eine Rolle, in welcher Reihenfolge ich hier verknüpfe. Aber das ist für die Signumsabbildung egal. Die Signumsabbildung sieht nur, ist das, was am Ende rauskommt, eine gerade oder eine ungerade Permutation. Und dafür ist sogar die Reihenfolge egal. Es kommen verschiedene Permutationen raus möglicherweise, aber die werden das gleiche Signum haben. Ja, was ich aber tatsächlich meinte, war, dass man die beiden Fälle gleich behandeln kann. Wir werden gleich im Argument sehen, dass es egal ist, welche von den beiden gerade und ungerade ist für die Art der Argumentation. Okay? Danke für die Frage. Was ist, wenn Alpha und Beta gerade sind? Naja, dann kann man Alpha als Produkt einer geraden Anzahl Transpositionen schreiben, Beta auch. Wenn ich Alpha Stern Beta ausrechne, dann klebe ich diese Darstellung zusammen. Gerade und nochmal gerade ergibt wieder gerade, das heißt Alpha Stern von Alpha und Beta kombinieren, kriege ich eine gerade.